Sie hören den Horizont-Podcast von den österreichischen Medientagen, der bedeutendsten Plattform für Medien, Kommunikation, Wirtschaft und Politik. Ein Event von Horizont.
Der Titel des kommenden Panels ist Alles Fake. Also wie können die Strategien gegen die digitalen Verschwörer aussehen und welche Rolle nehmen die Medien ein? Moderiert wird das Ganze von Corinna Milbaum, wie schon angekündigt, und ihre Gesprächspartner sind Isabel Russ, sie leitet die Online-Aktivitäten des Nachrichtenmagazins Profil, Christian Nusser, Chefredakteur von Heute, und live zugeschaltet wird die Autorin Katharina Nukum.
Bitte. Hallo.
Das sind ja Menschen.
Wir schütteln ja keine Hände. Herzlich willkommen am Podium. Ich wechsle direkt in die Rolle der Moderatorin. Herzlich willkommen, Frau Nukum, in uns zugeschaltet. Wir sprechen über Fake News, wir sprechen über Verschwörungstheorien auf diesem Panel, und ich möchte gerne die Runde beginnen mit den persönlichen Zugängen. Es hat sich ja gerade in den letzten 2 Jahren in jeder Redaktion ergeben, dass man sehr stark mit Verschwörungstheorien, mit Fake News, mit Fragen zu Dingen, die verbreitet werden im Internet, konfrontiert ist. Und ich würde gern mal mit Ihnen zwei beginnen und dann die Frau Nukum, die unsere Expertin quasi auf dem Panel ist, als Buchautorin zum Thema reinholen. Aber zuerst mal bei euch bei heute. Wie seid ihr konfrontiert mit Fake News? Wie seid ihr konfrontiert mit Verschwörungstheorien? Was man dagegen tut, machen wir später.
Ja, also auf allen Ebenen natürlich für uns findet es ja nicht nur über alle möglichen sozialen Kanäle statt, sondern wir haben ja auch ein sehr entwickeltes Lesereporter-System, wo wir aus den verschiedensten Bereichen Nachrichten, Videos, Fotos zugeschickt bekommen. Und hier ist ein Aussieben und ein Nachrecherchieren ganz wesentlich notwendig, weil wir natürlich auch viel Falschcontent da haben. Wir zahlen ja 50 Euro für jedes Foto etwa, das wir in der Zeitung veröffentlichen. Das ist ein Anreiz. Und das führt natürlich auch dazu, dass uns immer wieder andere Sachen untergejubelt werden, die vielleicht nicht in Österreich stattfinden, sondern irgendwo anders auf der Welt, aber als Österreich-Geschichte verkauft werden. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist natürlich, dass wir als sehr rasches Medium, vor allem im Digitalbereich, natürlich mit vielen Falschnachrichten konfrontiert werden. Auch da gebe ich unumwunden zu, auch reinfallen. Also wir sind ja auch ein Frank Schonach Opfer der letzten Woche. Und hier natürlich ist es ganz klar notwendig, dass man das schärft, dass man etwas tut, was ich für das Wesentliche eigentlich halte. Wir kommen vielleicht später noch darauf zurück, nämlich die Zeit sich zu nehmen, weil die eigentlich nicht mehr da ist.
Ja, da würde ich gerne in einer zweiten Runde hinkommen, was man tun kann, um dem entgegenzutreten. Frau Russ, vielleicht um Sie kurz vorzustellen, ich glaube, es sind Ihre ersten Medientage, ist das richtig?
Das ist so.
Deswegen
meine
stelle
auch.
Sie. Nein, wirklich.
Ja,
in meinem jugendlichen
gedacht, Alter habe ich...
Ich hätte jetzt seit 20 Jahren auf dem Boden.
Ja, das täuscht. Also man...
Gut, aber man muss nicht wahnsinnig genau vorstellen. Das weiß, glaube ich, jeder in der Redaktion, in verschiedensten Medienhäusern tätig und schon lange Chefredakteur von Heute. Frau Russ, Sie waren in der Startup-Szene tätig, haben, wenn ich das richtig gelesen habe, für Profil dann auf eigenen Antrieb eine Analyse erstellt, die so gut angekommen sind, dass Sie jetzt bei Profil arbeiten und dort die Digitalchefin sind.
Ganz genau. Also ich bin von Startups, also der Beratung von Startups in die Beratung von größeren Unternehmen in der Digitalisierung gekommen und dann so über Umwege bei Profil gelandet.
Was ist Ihr Zugang zu diesem Thema Fake News und Verschwörungstheorien?
Wir sind ja mit Profil eigentlich auf der ganz anderen Seite, zum Glück. Wir müssen nicht ganz so rasch agieren. Wir können uns ja noch Zeit nehmen für unsere Geschichten und das ist ein Luxus, den wir haben, weil wir merken, dass wir wirklich jede Geschichte fundiert recherchieren können und wirklich unsere Fakten stützen können. Und das ist nochmal das Luxus, den wir da leben können. Und insofern haben wir zum Glück nicht das Problem, dass wir oft auf Fake News hereinfallen. Aber natürlich auf der anderen Seite, was wir haben, ist, dass manche Leser die Fakten nicht gerne lesen oder nicht anerkennen wollen. Und das sehen wir schon. Also wir bekommen schon Hassnachrichten, gerade auf faktenbasierte Informationen. Fake News sind ein großes Thema. Also wir bei Profil starten jetzt auch eine neue Initiative, einen Faktenchecker, der am 1. Oktober launchen wird, weil genau das Thema uns sehr beschäftigt.
Da würde ich gerne noch mehr dann drüber erfahren später, möchte aber zuerst noch die Frau Nokun in die Runde holen. Auch um Sie genauer vorzustellen, Sie sind Netzaktivistin, waren politische Geschäftsführerin der Piratenpartei in Deutschland und haben Bücher geschrieben genau zu unserem Thema. Eines heißt Faked Facts. Da geht es um Verschwörungstheorien bzw. Verschwörungsideologien und Erzählungen, wie Sie es auch nennen. Und das zweite dazu heißt dann True Facts und ist sowas wie eine Anleitung dazu, wie man das bekämpfen kann. Ich würde gern das erste mal rausnehmen. Können Sie uns aus Ihrer Perspektive erklären, wenn man jetzt von den Fake News zur größeren Ebene der Verschwörungstheorien kommt, hat das zugenommen jetzt mit der Corona-Pandemie, die Sie auch behandeln in Ihrem Buch? Und was sind da die Treiber?
Also man muss auf jeden Fall sagen, es ist stärker im öffentlichen Bewusstsein, als es vorher war. Und zwar nicht nur durch die Pandemie, sondern wir hatten die Debatte ja auch schon vorher, wenn wir Diskussionen hatten, auch ja in Europa über die Trump-Kampagne oder eben auch über Wahlkämpfe in unterschiedlichen Ländern, wo wir gesehen haben, dass rechtsextreme, rechtspopulistische Parteien mit verschwörungsideologischen Narrativen auch Kampagne gemacht haben. Man muss sagen, das ist kein neues Phänomen. Also Verschwörungserzählungen kennen wir schon seit dem Mittelalter, als die Schwarze Pest ausgebrochen ist, wurde Ähnliches eben auch verbreitet. Und es war auch immer Teil von politischen Kampagnen. Ja, also beispielsweise im Kalten Krieg gab es Verschwörungserzählungen auf beiden Seiten. Und zahlreiche rechtsextreme Parteien haben in den letzten Jahren auch dieses Pferd gesetzt. Teilweise, muss man sagen, tatsächlich ja, erfolgreich. Und die Wahrnehmung ist aber, dass sich etwas geändert hat. Und tatsächlich würde ich auch sagen, es hat sich etwas geändert. Und zwar gab es eine verschwörungsideologische Szene, die auch online sehr gut vernetzt war. Das heißt, das sind alles nicht, sage ich mal, teilweise zumindest nicht alles neue Gruppen oder neue Akteure. Viele hatten vorher auch schon Reichweite. Es gab vorher schon verschwörungsideologische Plattformen. Aber man ist jetzt geeint in einer gemeinsamen Geschichte, in einem gemeinsamen Narrativ. Ja, es geht um Corona und man hat gemeinsame Feindbilder, die da lauten Politik, Medien und Wissenschaft. Und das wirkt sich natürlich auch auf den Journalismus und auf die Meinungsfreiheit aus, wenn Expertinnen, Virologinnen, aber auch Journalistinnen massiv bedroht werden von dieser Szene.
Da möchte ich nochmal rückfragen, das war ja nicht immer so. Also als Journalist oder Journalistin ist man ja so oft auf der Seite, wir sind die, die gegen die Mächtigen sind, gestanden in der Wahrnehmung des Publikums. Und da hat sich bei einem Teil der Bevölkerung, nämlich die, die solchen Verschwörungstheorien anhängen, und das sind ja nicht so wenige derzeit, das gedreht und sehen jetzt Medien einfach als Systemmedien, Lügenpresse, Teil des Systems, also als den Feind, der auf der Seite der Mächtigen steht. Wie geht man denn da persönlich um damit, Herr Nusser?
Naja, es ist Corona sicher eine Projektionsfläche geworden für eine Stimmung, die vielleicht schon vorher da war, aber jetzt hat sie einen Ankerpunkt. Man kann in Wirklichkeit ganz schwer dagegen ankämpfen, weil manches ist so absurd und abstrus, dass man ja nicht einmal mit einem Faktencheck da irgendwas ausrichten kann. Man erreicht auch die Menschen nicht. Ich bin oft verblüfft von der Kommunikation, was versucht wird, wo mir im Vorhinein schon klar ist, dass es nicht funktionieren wird, weil das eine sehr abgekapselte Gesellschaft ist, die sich stark miteinander vernetzt hat und die für klassische Medien, auch für digitale Medien, nicht erreichbar ist. Die lesen das einfach nicht. Das
hat also man die ja sind schon weg quasi.
Ja, das hat man ja auch in Deutschland, diese Russia Today-Geschichte zum Beispiel. Da gibt es ganze Blasen, die ihre Nachrichten aus diesen Kanälen beziehen. Und die Leute wundern sich, dass die alle nicht Tagesschau schauen. Also das ist in Wirklichkeit ein Personenkreis, der vielleicht 20-25% der Bevölkerung betrifft, die sich ganz stark in eine eigene Welt verabschiedet haben und die mit den normalen Kommunikationssträngen nicht erreichbar sind.
Das scheint mir jetzt erschreckend hoch, diese Zahl, die Sie nennen, 20-25%. Was sagen Sie, Frau Nokun, sind das so viele, die da anfällig sind?
Ja, da geht es, ja, schwierig zu sagen, je nachdem, wie man es definiert. Also tatsächlich ist es so, dass wenn man beispielsweise andere Länder wie Deutschland nimmt, da gab es vor der Pandemie schon Studien, die gesagt haben, zumindest 30-40% der Menschen haben zumindest eine Affinität für Verschwörungserzählungen. Ja, aber da geht es eher um eine abstrakte Affinität und nicht um die Frage, ob jemand glaubt, man würde in einer Corona-Diktatur leben, was ja eine konkrete Verschwörungserzählung ist. Und man muss sagen, es gibt da auch, ja, sag ich mal, eine sehr hohe Spannweite zwischen Menschen, die etwas aufgeschnappt haben, teilweise für plausibel halten, bis hin zu Menschen, die tatsächlich in radikalen Gruppen aktiv sind und beispielsweise sagen, ich habe kein Problem damit, Journalisten zu bedrohen auf einer Demonstration. Ja? Also nicht nur im Digitalen, sondern ganz real körperlich. Und man muss aber sagen, die Gruppe derjenigen, die offen dafür sind, die ist tatsächlich größer, als man denken würde. Gleichzeitig muss man aber ganz klar sagen, sowohl in Österreich als auch in Deutschland als auch in anderen Ländern, das ist nur eine Minderheit, die wirklich diese sehr radikalen Meinungen unterstützt und beispielsweise auch sagt, Demonstrationen, die Verschwörungsideologien verbreiten, da würde ich hingehen, das würde ich unterstützen. Also so dieses Bild von einer Spaltung der Gesellschaft halte ich tatsächlich zu weitgehend, wie einige das in den letzten Monaten eben auch öffentlich diskutiert haben. Das ist ein passendes Bild für die USA, aber nicht für Österreich.
Wie geht es Ihnen damit bei Profil mit dieser Gruppe, die jetzt doch größer ist, als man so denkt, die Journalisten als Journalistinnen als Feind sehen?
Ich würde das auch differenzierter sehen als so die Frau Nokun. Ich glaube, die Corona-Pandemie hat sehr viel Unsicherheit geschürt in der Gesellschaft und das haben wir wahrscheinlich alle bei uns selber gesehen, gerade am Anfang. Die Situation ist komplett neu, die Lockdowns, die Maskenpflicht, die Impfung und da kommen natürlich Ängste auf und in so Situationen kommen diese Verschwörungstheorien ja nochmal besser an. Und wir haben zum Beispiel bei Profil haben wir Impfunwilligen auch eine Stimme gegeben. Also nicht diesen ganz Extremen, sondern denen, die einfach Angst davor haben. Was macht das mit meinem Körper? Was macht das mit mir? Und dem eben auch Fakten gegenübergestellt. Und das ist sehr gut angekommen. Ich glaube, gerade eben bei den Leuten, die ja nicht so extrem wirklich in die Extreme gehen, sondern die einfach gerne Sicherheit hätten, da funktionieren ja Fakten viel besser. Und ich glaube, da können wir bei Profil schon auch da sehr gut damit landen.
Perfekte Überleitung zu meiner nächsten Frage. Wie weit soll man gehen in der Berichterstattung, auch in Stimme geben den Menschen? Wie weit in diese Ecke der sozusagen der skeptischen bis Ausgetretenen aus dieser demokratischen und publizistischen Welt, wie weit soll man gehen, die einzubeziehen? Soll man die reinholen? Soll man denen eine Stimme geben? Soll man eine Plattform geben oder eher nicht? Wie weit macht ihr das bei heute?
Naja, einer der Gründe, die ich orte, warum das so sich entwickelt hat, ist ja, dass viele Menschen den Eindruck haben oder ein erweiterter Personenkreis den Eindruck hat, sie werden nicht mehr voll informiert. Das hört man ja als Argument sehr häufig, dass Menschen sagen, naja, ihr verbergt ja dieses und jenes. Wenn man das Impfthema sich anschaut, ist es ein klassisches Beispiel. Da gibt es ganz abstruse Verschwörungsmythen, dass Menschen reihenweise, serienweise tot umfallen. Das ist in Wirklichkeit dieser Kern, den die Kollegin besprochen hat. Es gibt aber eine größere Gruppe, die durchaus denkt, dass es mehr Impfzwischenfälle gibt, als man gesagt hat. Und die Medien haben, das muss man vielleicht auch einräumen, sehr vorsichtig agiert in dieser Situation und haben vielleicht auch Impfzwischenfälle, die man den Menschen vielleicht auch hätten kommunizieren können, nicht in der Form näher gebracht dem Publikum, wie es vielleicht notwendig gewesen wäre. Also präsentiert wurde ja eine Impfung, die zu 100% schützt, keine Nebenwirkungen hat, wo es zu keinen Komplikationen kommt. Und da werden Menschen natürlich skeptisch, wenn sie das erfahren, weil sie natürlich aus dem persönlichen Umfeld wissen, es gibt diesen 100%igen Schutz nicht und es gibt halt Nebenwirkungen. Und hier hat die Medienwelt vielleicht etwas zu vorsichtig agiert. Vielleicht ist es manchmal tatsächlich notwendiger, den Menschen die komplette Wahrheit zu präsentieren und zu sagen.
Wie weit soll man da gehen, Frau Nokun? Also wie groß soll das Spektrum sein? Und haben Sie Kritik an Medien, die das zu wenig oder vielleicht auch zu viel machen, dass sie solche Positionen mit einbeziehen, in Talkshows einladen? Oder also jetzt nicht nur auf Corona bezogen, es gibt ja noch weitere Verschwörungstheorien und Ideologien, die Sie präsentieren.
Ja, ich würde tatsächlich sagen, ich habe eine andere Perspektive auf die Diskussion zum Thema Impfung, aber auch insgesamt zum Thema Umgang mit der Pandemie. Es gab aus meiner Sicht keine Kommunikation von seriösen Medien, wo kommuniziert wurde, es gibt keine Nebenwirkungen. Ja, also man hat immer gesagt, das ist ein Medikament, jedes Medikament hat mögliche Risiken, mögliche Nebenwirkungen. Und wir hatten ja auch eine sehr genaue Berichterstattung über beispielsweise die Zulassungsverfahren, als dann später auch Fälle aufgetreten sind in unterschiedlichen Ländern, wo man gesagt hat, das müssen wir uns nochmal genauer anschauen. Das wurde medial unglaublich gut und sehr genau abgebildet. Ich würde nicht sagen, dass da irgendetwas irgendjemandem verschwiegen wurde. Das Problem ist aber, dass dieses Narrativ des Nicht-Gehört-Werdens oder etwas wird verschwiegen, eins der erfolgreichsten verschwörungsideologischen Narrative ist, wenn es eben um Medien geht. Und das Problem ist, dass das auch sehr stark wiederholt wird, bis man irgendwann denkt, naja, es scheint ein Problem zu sein. Aber wenn wir uns mal beispielsweise ein anderes Narrativ anschauen, das da lautet, es ist gar nicht möglich, Widerspruch an Corona-Pandemie-Eindämmungsmaßnahmen zu äußern, muss man sagen, naja, wenn man an einem beliebigen Tag der letzten Monate die Zeitung aufgeschlagen hat, hat man eigentlich fast nur Diskussionen über den Umgang mit der Pandemie gelesen, und zwar auch sehr kritische. Ja? Und da sollte ich, finde ich, ein bisschen vorsichtiger sein in puncto, wie stellt die Szene, sage ich mal, das verschwörungsideologische Milieu, und damit meine ich explizit das verschwörungsideologische Milieu und nicht Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, sondern wirklich Menschen, die an radikale Geschichten glauben, wie stellt man sich selbst dar und, sage ich mal, was sagt der Faktencheck auch in der Realität? Ich halte nichts davon, ehrlich gesagt, Verschwörungsideologen eine große Bühne zu geben, beispielsweise in Talksendungen, weil aus meiner Sicht ist es eben auch Aufgabe von Journalismus, nachzuschauen, wer hat etwas zu sagen, wer hat Expertise, wer hat Fakten und wer hat in der Vergangenheit einfach so oft Lügen verbreitet, dass es unwahrscheinlich ist, dass diese Person etwas Konstruktives zu einer Debatte beisteuern kann, vor allem wenn es eben auch um wissenschaftliche Fakten wie beispielsweise beim Thema Pandemie, Medizin oder eben Klimawandel geht. Und gerade bei medizinischen Themen trägt man ja auch nochmal eine besondere Verantwortung, weil es natürlich auch um ja, lebensentscheidende Entscheidungen von Menschen geht. Ja.
Ich frage da nochmal zurück, weil ich glaube, was wir alle kennen, ist, dass wenn man über, also niemand würde jetzt bei einer Diskussion über die Wirksamkeit der Impfung jemanden einladen, der Blödsinn verbreitet darüber, widerlegte Dinge. Aber wenn man über Impfbereitschaft zum Beispiel, und das ist jetzt nur eine Frage, es gibt bei Klima gibt's das Ähnliche, wenn man darüber spricht, warum ist die Impfbereitschaft nicht höher und jemanden einlädt, der skeptisch ist und dann das begründet mit Dingen, die falsch sind, dann bekommt man von der einen Seite so, endlich ist beides abgebildet, aber von sehr vielen bekommen wir den Vorwurf der False Balance, wenn wir so jemanden einladen. Was sagen Sie denn dazu? Also wie eng muss man es fassen oder wie weit muss man es fassen?
Ja, also es kommt natürlich auf Setting an. Wird derjenige als Experte präsentiert oder ist es eben eine Stimme, wo man sagt, wir wollen jetzt darauf eingehen? Es gibt ja auch durchaus, sag ich mal, journalistische Settings, die, finde ich, sehr gut funktionieren, wo man eben auch gut recherchiert hat, dann auch Fakten vorlegt und sagt, nicht nur auf Studien verweist, sondern auch wirklich, sag ich mal, Beweise einblendet, dass Menschen sehen, so okay, da hat man sich das angeschaut und in diesen folgenden Punkten sieht die Realität nun mal anders aus. Ich halte tatsächlich sehr viel davon, der Wissenschaft eine stärkere Stimme in dieser Debatte zu geben, weil es eben ja gerade bei wissenschaftlichen Fakten, klar, das ist schön, wenn Menschen Meinungen haben, aber es ist noch schöner aus meiner Sicht, wenn Menschen Expertise haben und da eben auch den aktuellen Stand der Wissenschaft, was wissen wir beispielsweise, warum in Ländern wie Dänemark die Impfquote viel höher ist, das ist, finde ich, eine super spannende Debatte und da kann man durchaus eben mal Psychologen stärker konsultieren, Virologinnen, Virologen, aber auch durchaus Politikerinnen oder auch Menschen, die sagen, naja, ich habe mich aus folgenden Gründen nicht geimpft, die sind vielleicht nicht rational, aber ich hätte mir vielleicht folgende Informationen hätte ich mir anders gewünscht. Also auch tatsächlich auch eher vielleicht ein konstruktives Vorgehen als ein destruktiver Ansatz, der eben bei Verschwörungserzählungen inhärent drin ist.
In Dänemark ist das ja relativ gut untersucht. Der eine Grund in Wirklichkeit war eben, dass man sehr offen umgegangen ist mit den Nebenwirkungen. Und dass man relativ früh die Notbremse bei AstraZeneca gezogen hat und hier in Wirklichkeit den Menschen auch das Gefühl gegeben hat, wenn irgendwas problematisch sein könnte, wenn der Verdacht besteht, dann reagieren wir. Das hat den Menschen auch das Vertrauen in die anderen Impfungen zurückbekommen. Und was du vorher gesagt hast, finde ich genau richtig. Ich erinnere mich, glaube ich, im Falter oder im Profil waren ja Cover-Stories, wo man Impfskeptiker zu Wort kommen hat lassen. Und da war dann eine große Diskussion im Land, darf man das, darf man Menschen eine Stimme geben, die die Impfung anders sehen, als es vielleicht in diesem, als wir alle uns das wünschen.
Und halt dann auch Fake News damit rein verpacken.
Natürlich, ja. Und ich glaube, dass dieser zögerliche Umgang jetzt nicht bei den Hardcore-Verschwörungstheoretikern oder bei den Abgedrehten oder bei den Verrückten, sondern bei diesem Graubereich von Menschen, die man vielleicht noch für die Impfung mobilisieren könnte oder begeistern könnte, dass das ein Grundfehler war, warum man hier in dem Land eben bei 60% kleben bleibt.
das Cover war ja bei uns und ich glaube, das war ein ganz wichtiges Cover, weil das ja die Stimmen von wirklich der Bevölkerung dargestellt haben. Das sind ja Ängste, die bestehen und die haben wir ja direkt mit Fakten gegenübergestellt und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Ansatz, auch diesen Ängsten entgegenzustellen.
Ich glaube, stärker kritisiert war auch die Faltergeschichte, die das quasi also beschrieben hat, die Weltsicht von jemandem. Wobei, da waren auch Faktenboxen dabei. Ich würde gerne dazu kommen, was man dagegen tun kann oder was unsere Aufgabe ist in dem Ganzen. Vielleicht als erstes, könnten Sie uns beschreiben, Frau Nokun, wie die Reise von Menschen aus der, also diese typisch Menschen, die inzwischen jeder in seinem Bekannten- oder Familienkreis hat, die gerade noch sehr vernünftig waren und als nächstes mit der wildesten Verschwörungstheorie daherkommen, manchmal sehr schnell. Meiner Beobachtung nach, also von Seherinnen und Seherbriefen und Nachrichten, geht das oft so Facebook, Instagram, dann kommt wahnsinnig viel YouTube, dann schicken mir Leute einen YouTube-Link nach dem anderen, das müssen sie sich unbedingt ansehen und dann sind sie in der Telegram-Gruppe, in der wir ja auch alle das beobachten. Sie haben in dem Kapitel auch ein Kapitel über YouTube in Ihrem Buch drinnen. Können Sie uns beschreiben, wie das funktioniert medial, von welchem Medium zu welchem Medium?
Ja, zunächst einmal muss man da, sag ich mal, so noch ein Stück zurücktreten und ganz klar nochmal klar machen, es ist nicht nur ein Internetproblem. Ja, also Verschwörungserzählungen hatten wir auch schon am Stammtisch. Man darf ja nicht vergessen, dass große Bestandteile der NS-Propaganda, dieses Narrativ einer angeblichen jüdischen Weltverschwörung, ist eine Verschwörungsideologie. Ja, ganz ohne Internet kann sich so etwas auch verbreiten. Aber natürlich können große Internetplattformen, wenn sie nach bestimmten Regeln funktionieren, sozusagen als Brandbeschleuniger wirken. Und gerade in Krisensituationen, wo beispielsweise ein Anschlag passiert oder eine Pandemie kommt, ja, wo Menschen schnell online nach Informationen suchen, ja, und einfach auch noch nicht so viele unterschiedliche Faktenchecks da sind, weil Medien ja auch erstmal Zeit brauchen, um zu reagieren, da haben Verschwörungsideologen leichtes Spiel. Und viele Experten haben in den vergangenen Jahren kritisiert, unter anderem auch ein ehemaliger Mitarbeiter von YouTube, dass der Empfehlungsalgorithmus lange Zeit darauf getrimmt war, eben die Leute möglichst lange am Bildschirm zu halten. Und das hat eine künstliche KI auch immer schön weiter optimiert anhand der Verhaltensdaten der Nutzerinnen und Nutzer und hat eben festgestellt, ganz wertneutral, auch Menschen, die folgende Art von Videos konsumieren, die schauen sehr lange. Ja, und das ist ja auch wenig verwunderlich. Verschwörungsbiologen machen oft sehr lange Videos. Drei Stunden Marathon. Und dann, wenn man alles noch erfahren will, dann muss man die 5-Stunden-Doku noch schauen. Und es gibt ja ständig Updates. Ja, das kann man sich ja auch wie so einen permanenten Fortsetzungsroman vorstellen, wo auch aktuelle Geschehnisse immer wieder in die Verschwörungserzählung reingewebt werden. Das ist auch eine ganz große Remix-Kultur. Und wenn Menschen einmal in so etwas reinfallen und der Empfehlungsalgorithmus oder ein Feed-Algorithmus bei sozialen Medien da sozusagen bestärkend eingreift und noch mehr von dieser Art Inhalte vorschlägt, dann kann es wirklich sein, dass Menschen so langsam abdriften. Aber natürlich kann dieses Abdriften auch ganz ohne algorithmische Unterstützung ablaufen, ne? Wenn beispielsweise der beste Freund, die beste Freundin an Verschwörungserzählungen glaubt und einen bei jedem Treffen mit so etwas ganz analog füttert. Aber klar, soziale Medien spielen da eine große Rolle.
Jetzt ist das ja, stellt sich heraus, gefährlicher, als man dachte. Also ich muss sagen, persönlich, ich habe solche Nachrichten von so Leuten, die so abgedriftet sind, die dann sagen, ihr gehört alle an die Wand gestellt oder die jetzt nie persönlich, aber die Medien sozusagen immer einfach nur gelöscht, geblockt und nicht sehr ernst genommen, sondern so auf psychiatrische Fälle, die man ja oft so hat, in den Zuschriften geschoben. Aber man merkt ja jetzt, dass es tatsächlich auch für Journalistinnen und Journalisten gefährlich ist. Wir haben in Italien diese Angriffe gehabt, wo eine Reihe-Journalistin da verletzt worden ist.
Deutschland.
Wir haben in Deutschland die Fälle gehabt. Wir haben auch in Österreich Schwierigkeiten von den Demonstrationen zu berichten, weil tatsächlich die Journalistinnen und Journalisten persönlich angegriffen werden, angespuckt werden, teilweise geschubst werden, Equipment weggeworfen wird und so weiter. Das hat ja tatsächlich schon eine Gefährdungslage fast. Wie erlebt ihr das oder wie seht ihr das? Wird das schlimmer? Sind das Einzelfälle? Muss man sich Sorgen
machen?
Nein,
es handelt sich nicht um Einzelfälle, glaube ich. Also gerade die Maskengeschichte emotionalisiert im Moment enorm. Also wenn man im Öffi-Bereich unterwegs ist, dann kann man ganz viele Fahrten mit U-Bahn oder S-Bahn erleben, wo Menschen tatsächlich aufeinander losgehen, weil sie unterschiedlicher Meinung über die Maske sind. Das Interessante finde ich, dass das unabhängig von der Gesellschaftsschicht ist, also es erfasst alle Bereiche. Unangenehm wird es dann besonders, wenn das der Bekanntenkreis ist, weil das in Wirklichkeit oft aus Ecken kommt, wo man nicht damit rechnet und wo man ganz schwer damit auch umgehen kann. Also das ist ein Unterschied von zu früher für mich, dass man das nicht zuordnen kann und keinen kleinsten gemeinsamen Nenner findet, sondern dass man quasi im Alltag ständig damit konfrontiert wird. Die Gefährlichkeit für uns als Medium nehme ich jetzt nicht so wahr, außer wenn man natürlich in expliziten Bereichen wie bei Demonstrationen ist, dann natürlich, aber so, dass wir uns nicht mehr aus dem Haus trauen, so weit sind wir auch noch nicht.
Ja, beziehungsweise eigentlich so vom Gefühl her weit weg davon. Aber gerade Frau Nockum, dieser Mord in Deutschland jetzt an der Tankstelle, an dem jungen Studenten aufgrund eines Maskenstreits und die Hintergründe davon legen ja doch eine recht gewaltbereite Szene offen, die gegen Medien und Journalistinnen und Journalisten ganz offene Gewalt und Morddrohungen äußert, ohne so, das scheint ja schon ganz normal zu sein, in diesen Telegram-Kanälen zumindest. Ist das nur Gerede oder schätzen Sie es gefährlich an?
Ich sehe ein reales Bedrohungspotenzial und zwar schon lange aus dieser Szene. Und man muss, finde ich, auch bei dem Mord, der hier in Deutschland passiert ist, auch, finde ich, ein bisschen vorsichtig sein und abwarten, was die Hintergründe sind. Klar ist aus meiner Sicht ein normaler, sage ich mal, Bürger, der irgendwas zu kritisieren hat an irgendwelchen Maßnahmen, der hat nicht zufällig zwei Waffen zu Hause, ja, und der erschießt, der richtet nicht einen unbeteiligten jungen Mann hin. Wenn die derzeitigen Recherchen einiger Medien zutreffen, dann war er eben vorher auch schon jemand, der von sich gesagt hat, ich bin rechtsextrem, der davon gesprochen hat, er wünsche sich einen Krieg und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben es hier eben nicht mit jemandem zu tun, der ein bisschen unzufrieden war oder so etwas. Und wahrscheinlich ging es auch nicht um die Maske. Es hätte vielleicht auch einen anderen Auslöser geben können bei jemandem mit so einem Mindset, der wahrscheinlich schon vorher radikalisiert war. Ja, aber müssen wir erstmal abwarten, was die Recherchen zeigen. Ich sehe einen großes Bedrohungspotenzial. Ich erlebe das auch selbst als Autorin in Form von Morddrohungen, massiven Morddrohungen. Teilweise, wenn Leute einen auf der Straße erkennen, fühlt man sich nicht wohl.
Ja, und ich glaube, Ihre Mitautorin hat sich ja sogar eine Zeit lang verstecken müssen, oder?
Nicht verstecken müssen. Es war aber so, dass Attila Hildmann, einer der bekannteren deutschen Verschwörungstheologen, in seinem Telegram-Channel ihr Bild und dann auch ihre E-Mail-Adresse veröffentlicht hat. Und das war natürlich auch ein versteckter Aufruf an seine Anhängerinnen und Anhänger, schreibt ihr. Und da komme ich zum Punkt, was können wir dagegen tun? Es ist für mich unvorstellbar oder unfassbar, dass so jemand das halt monatelang machen konnte, Leute immer wieder bedrohen, beleidigen, mit Waffen posieren, Aufrufe zur Gewalt machen. Und es wird nicht reagiert. Ja, oder die Mühlen der Justiz mahlen einfach so langsam, dass er sich ins Ausland absetzen konnte. Das heißt, ich denke, die Strafverfolgungsbehörden müssen hier konsequent sein. Sie müssen schnell sein. Oft ist es so, man braucht nicht mehr Daten. Das sind Personen, deren Namen bekannt ist. Man weiß, wo sie wohnen. Sie posten das öffentlich. Ich glaube auch, dass wir bei Demonstrationen auch eine größere Sensibilität der Behörden brauchen, dass es eben einen besonderen Schutz von Berichterstattenden gibt. Wir alle kennen die Bilder vom Sturm auf das US-Kapitol, wo Journalistinnen, auch Journalisten, auch Teams aus Europa ihr Kamera-Equipment haben stehen lassen müssen und geflohen sind aus Angst vor Übergriffen, auch aus berechtigter Angst. Ja, also es gab ja auch Übergriffe gegen Journalisten. Und da braucht es eben einen klaren Schutz. Ja, also es gab ja auch in den letzten Monaten auch zahlreiche Demonstrationen, beispielsweise in Deutschland auch, wo die wirklich vor den Büros von Redaktionen angemeldet wurden. Ja, also man muss sich da auch fragen, was bedeutet das für die Mitarbeitenden, die an dem Tag zur Arbeit müssen, die Angst haben. Es gab auch Fälle, bei denen beispielsweise dazu aufgerufen wurde, Faktenchecker zu drangsalieren, private Daten veröffentlicht wurden. Und da glaube ich, dass wir als Gesellschaft insgesamt mehr Solidarität brauchen und nicht eine Normalisierung nach dem Motto selber schuld, wenn du an dem Thema arbeitest, und von den Behörden einfach mehr Schnelligkeit und auch eine konsequente Durchsetzung von geltendem Recht.
Und vielleicht auch, weil das ja die Medientage sind, von den Verlagen auch das Bewusstsein dafür, dass es eine Gefährdung gibt für manche Kolleginnen und Kollegen, die in diesem Bereich recherchieren oder draußen unterwegs sind.
Ja, natürlich, was man an Schutzmaßnahmen ergreifen kann, das haben wir gemacht. Natürlich, der Zutritt war früher ganz einfach. Jetzt mittlerweile ist es relativ komplex, ins Haus zu kommen. Aber wenn ich da zurückdenke, 2-3 Jahre, da ist jeder, der kommen wollte, war ist im Newsroom gestanden.
Ist ja auch passiert bei euch. Also
ja,
es hat ja schon Demonstrationen in der Redaktion
gegeben. Ja, wir waren ganz vorne dabei, sehr früh.
Ich würde gerne dazu kommen, was Medien jetzt tun können. Frau Russ, Sie haben am Anfang angesprochen, das Profil, das ein neues Projekt startet. Können Sie uns ein bisschen mehr darüber erzählen?
Sehr gern. Also Desinformation wird ja, sagen, wir sind jetzt bei sehr extremen Fällen eigentlich, wo da Leute in sehr extreme Positionen verfallen. Aber Desinformation wird ja auch sehr gerne in Wahlkämpfen verwendet von Politikern und oft auch beiläufig, wo Informationen irgendwie überschätzt oder Zahlen anders dargestellt werden. Und genau das ist etwas, was wir jetzt eben seit Jahren beobachten und eigentlich bei Profil immer schon thematisiert haben. Und das wollen wir jetzt nochmal spezifischer angehen. Also ab Oktober.
In welcher Form wird das passieren?
Das ist eine eigene Marke innerhalb vom Profil, die wir launchen. Faktiv heißt das. Faktiv. Ein Faktenchecker, wo wir eben mit vierköpfiges Team, das sich nur auf Aussagen von Politikern konzentrieren wird und eben die Fakten dahinter prüfen wird. Eben stimmt das wirklich, was da behauptet wurde?
Herr Nusser, was ist Ihre Strategie?
Naja, man muss auseinanderhalten. Gegen Verschwörungstheorien, glaube ich, kommt man schwer an. Gegen Fake News, ich habe das vorher schon erwähnt, ist meiner Ansicht nach Zeit ein ganz wesentlicher Faktor. Ich habe das außerhalb von Corona mal erlebt bei dem Terroranschlag am 2. November. Das war so auch eine Phase, wo sehr viele Falschvideos, Falschbilder unterwegs waren und wo auch die Berichterstattung sensibel war. Wir haben damals, wir waren an unterschiedlichsten Orten, manchmal waren Leute im Homeoffice, manche waren in der Redaktion, manche unterwegs. Wir haben dann eine WhatsApp-Gruppe gemacht, relativ schnell, und haben gesagt, wir sammeln einmal das Material, das da ist. Und da gab es einen Zeitpunkt so um 21, 21.30 Uhr, wo ich in die WhatsApp-Gruppe geschrieben habe, jetzt 5 Minuten Pause, keiner macht irgendwas, keine Kommunikation, jeder denkt für sich einmal nach, wie wir mit dem Material umgehen. Und ich war total erstaunt.
Das heißt also nicht diese Verlockung erliegen, der Erste zu sein.
Ja, du bist in einer Jägersituation, das darf man nicht unterschätzen, egal ob man jetzt im Chronikbereich arbeitet oder in der Politik, du bist da in einer speziellen Gemütslage, wo du vielleicht auch gewisse Hindernisse ausschaltest im Kopf. Und meine Erfahrung war halt, dass es wirklich Wunder gewirkt hat, weil nach diesen 5 Minuten hatten wir überhaupt keine Diskussion mehr, wie wir damit umgehen. Also es gab niemanden, der gesagt hat, wir müssen mit den Videos raus oder mit den Fotos raus oder wir müssen den Täter zeigen oder was auch immer. Wir haben einfach nicht gemacht, weil das für eine unglaubliche Entspannung gesorgt hat. Und für mich war das eine Lehre, dass eben die 5 Minuten entscheidend sein können, weil sie eben durch den Digitalisierungsdruck in der Regel nicht da sind. Weil dieser Breaking News-Effekt oder dieser Breaking News-Druck dafür sorgt, dass jeder möglichst schnell raus muss mit Nachrichten, und weil er auch dafür sorgt, das ist der negative, noch negative Aspekt dazu, dass du belohnt wirst, weil du ja in Wirklichkeit Traffic erzeugst, Leute auf die Seite bringst und am Ende des Monats vielleicht der Geschäftsführer dir auf die Schulter klopft und sagt, super gemacht, die Zugriffszahlen waren toll.
Super Peak in den Klicks, ja.
Ja.
Genau, auf das wollte ich auch eingehen. Es sind oft eben falsche Incentives, die natürlich geschaffen werden. Es gab ja auch einige Negativbeispiele bei diesem Terroranschlag von Medien, die eben die Videos direkt rausgegeben haben. Und das wollten die Leute natürlich auch sehen. Die haben natürlich sehr viele Klicks bekommen. Und da sehe ich schon ein Problem, dass viele Medien halt auch auf Reichweite angewiesen sind.
Ich glaube, hat sich an den Zahlen zwischen heute und Österreich, hat sich das gezeigt? Weil es waren ja zwei unterschiedliche, sagen wir mal, Strategien, mit diesem Terroranschlag umzugehen zwischen beiden Häusern.
Auf den einzelnen Tag kann ich das gar nicht beziehen. Ich glaube, dass das dauerhaft eine enorme Auswirkung hat, in Wirklichkeit, wie du umgehst damit. Mhm. Ich glaube, die Sensibilität mittlerweile sehr hoch ist in weiten Bevölkerungskreisen. Du kannst natürlich für den Tag einen enormen Zugriff erzeugen, wenn du alles rausspielst. Aber am nächsten, übernächsten Tag zahlst du den Preis dafür.
Frau Nokon, Sie haben das erste Buch heißt Fake Facts, das zweite Buch heißt True Facts und beschäftigt sich damit, wie man diesen Verschwörungserzählungen entgegentritt. Sind Faktenchecks, wie Sie zum Beispiel Profil jetzt macht, ist das eine Möglichkeit? Und welche Strategien haben Sie da herausgearbeitet?
Ja, Faktenchecks können unglaublich hilfreich sein. Man muss sich aber darüber bewusst werden, in welchen Situationen sie tatsächlich etwas bringen. Ja, also nur die wenigsten Menschen werden den Faktencheck direkt ansteuern und sagen, ich möchte prüfen, ob die Information tatsächlich wahr ist. Ja, das sind eher die Menschen, die auf etwas gestoßen sind, tatsächlich kritisch sind und das prüfen, bevor sie das erstmal glauben oder weiterverbreiten. Faktenchecks sind aber unglaublich wertvoll, vor allem für das private Umfeld von Verschwörungsanhängern. Ja, also wenn das private Umfeld sieht, da ist jemand, der driftet ab, ich habe Angst, in diesen Kaninchenbau zu verlieren und ich mache mir auch Sorgen um die Gesundheit dieser Person, dann kann das ein Marathon sein. Ja, das ist nicht mit einer Diskussion getan, sondern man muss immer und immer wieder ansetzen, immer wieder neue Impulse setzen, immer wieder aufmerksam machen, so hey, das, was du sagst, ist folgendes Problem, Fragen stellen, zuhören auch. Und das klappt manchmal gar nicht. Ja, also es gibt auch Fälle, wo man sagen muss, man hat alles versucht und derjenige möchte das jetzt aber einfach glauben. Es gibt aber auch Fälle, wo man sagen kann, dass beispielsweise durch das konstante Konfrontieren mit Gegenargumenten Menschen ins Zweifeln kommen und irgendwann tatsächlich bereit sind, zu hinterfragen, ob das, was sie glauben, tatsächlich stimmt. Interessant ist aber auch, dass man sich da bewusst machen muss, es geht bei solchen Debatten nicht immer nur um Fakten, sondern Verschwörungserzählungen können auch auf psychologischer Ebene den Menschen etwas geben. Ja, also diese Illusion von Kontrolle. Ich kenne den Plan. Es gibt Schuldige, die ich verantwortlich machen kann für das, was mir passiert. So dieses Gefühl, ich bin mehr als ein kleines Rädchen im Getriebe. Ich weiß mehr als andere. Ja, also ich bin auch irgendwo was Besonderes, Teil einer Gruppe, die irgendwo auch auserwählt ist, Dinge zu sehen, die anderen verborgen bleiben. Das befriedigt grundlegende Bedürfnisse. Und wir kennen eben diesen Ansatz auch aus der Sektenausstiegsarbeit, dass wenn man das Gefühl hat, dass Fakten nichts mehr bringen, man da auch schauen muss, naja, was gibt das der Person und kann ich dem den Nährboden abgraben. Das heißt, dieses Bedürfnis irgendwie anderweitig außerhalb der Verschwörungsideologie befriedigen. Aber es ist nichts, was auch Medien vielleicht machen können, sondern das ist tatsächlich etwas, was in Familien passiert. Was ich wichtig fände, ist halt wirklich dieses Wissen darüber, was für Ansätze es gibt und vielleicht auch ja Erfolgsgeschichten medial auch sichtbar zu machen, weil das einfach in vielen Familien einfach auch ein unglaubliches Thema ist.
Jetzt haben wir nur mal 1:30. Ich möchte aber trotzdem noch nach Regulierung kurz fragen. Es ist ja nicht verboten, Lügen zu verbreiten. Meinungsfreiheit ist aus guten Gründen sehr weit gefasst. Jetzt gibt es Beispiele wie Attila Hildmann, den Sie angesprochen haben. Da gab es, glaube ich, 1000 Anlässe, tatsächlich strafrechtlich vorzugehen, weil das ganz klar Hate Speech und Aufruf zu Gewalt war. Aber eine Verschwörungstheorie zu verbreiten ist nicht verboten. Aber es ist gefährlich, wie wir jetzt festgestellt haben. Sollte es mehr Regulierung geben oder ist es eine Gefahr für die Meinungsfreiheit? So eine kurze Schlussrunde.
Ich finde die Frage sehr schwierig, weil ich jetzt nicht für einen Überwachungsstaat bin, aber es gibt natürlich private Plattformen, die extrem viel Macht haben heute, also vor allem Facebook, YouTube und man sieht halt, was passiert, wenn man Plattformen nicht reguliert. Wenn man zum Beispiel Telegram anschaut, das artet ja derzeit aus. Und deswegen glaube ich, wenn Facebook geht jetzt ein bisschen in Richtung Regulation, einfach weil der Staat Druck macht, weil die User Druck machen. Und ein bisschen braucht es offensichtlich einfach leider.
Herr Nusser, kurz.
Ich glaube, dass Verifizierung eher das Thema sein wird in den nächsten Jahren. Also jemand, der ein System entwickelt, wo Medien, Nachrichten in Medien verifiziert werden können, auf eine schnelle und unkomplizierte Weise, wird ein großes Geschäft machen.
Frau Nockung, kurzer Abschlusssatz dazu.
Ja, wie gesagt, es ist kein digitales Problem. Klar können wir darüber diskutieren, was digital mehr gewacht werden muss, aber ich glaube, die Möglichkeiten, die wir im Analogen haben, sind noch nicht ausgeschöpft. Und was im insgesamten politischen Diskurs, ich glaube, am wünschenswertesten wäre einfach auch eine klare politische Abgrenzung, ja, dass man beispielsweise sagt, klar, es ist wichtig, Menschen zuzuhören, aber es gibt einfach auch Grenzen. Wenn die überschritten sind, dann ist die Diskussion vorbei. Wenn jemand Journalisten bedroht, wenn jemand einfach auch krasse Falschaussagen verbreitet und die nicht korrigiert, obwohl er weiß, dass sie falsch sind, dann ist das einfach auch kein guter Gesprächspartner mehr. Und ich finde, das ist etwas, darüber sollten wir mindestens genauso viel sprechen wie über Regulierung.
Dann danke ich Ihnen sehr herzlich. Danke, Frau Nockum, in den Einblick in Ihre Recherchen. Danke fürs Dabeisein. Danke, Herr Nusser. Danke, Frau Russ. Danke Gerne. Für das exklusive Präsentieren der neuen Plattform vom Profil. Ist eine gute Plattform dafür. Und wir übergeben wieder an die Moderation.
Weitere Talks und Diskussionen von den österreichischen Medientagen hören Sie in diesem Podcast-Channel. Videos von den Programm-Highlights können Sie jederzeit online nachsehen unter www.horizont.at/oemt.